Na, wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Google, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit. Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
Wunderschönen guten Morgen, liebe Leute.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir sind heute der pünktliche Podcast.
Ich würde fast schon sagen, der pünktlichste. Ja, es ist Mittwoch, wir nehmen auf und wenn der Podcast aufgenommen ist, werden wir auch direkt die Folge fertig machen. Also ja. Wir halten uns an unsere Versprechen, würde ich sagen.
Ihr kriegt eine Up-to-Date-Folge. Alle, die es nicht bei Instagram mitbekommen haben, wir waren in letzter Zeit ein bisschen
schlampig,
könnte man sagen. Wir haben es auch hier auf dem Podcast angedeutet, mit Uploads am Mittwoch, denn der Podcast kam manchmal dann am Donnerstag erst, am Freitag schon, und das soll ja nicht so sein. Also nur, weil wir jetzt, Richard, das ist so ein bisschen wie in einer langen Beziehung mit uns beiden.
Ne? Ja, wir lassen es schleifen. Ja.
Wir lassen es schleifen. Ja.
Lieben ist aktiv, ja, und auch Podcast ist etwas Aktives, und da müssen wir uns jetzt einfach
Man muss Arbeit in diese Podcast-Beziehung stecken, und das machen wir natürlich gerne weiter für euch. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen so einen kleinen Ansporn. Boah, das klingt schon hart zu sagen. Wir brauchen einen kleinen Ansporn.
Eigentlich nicht. Wir sind halt zwei Dullis, ne? Und wir haben sehr viele Projekte, und dann geht Podcast halt schnell mal unter, wenn wir nicht so fest sagen, hier wird aufgenommen. Und leider haben wir es halt echt so, weil früher hatten wir noch immer so einen festen Termin, haben wir gesagt, ja komm, wir nehmen jeden Freitag auf, damit Mittwoch die Folge online kommen kann, pünktlich. Und haben wir auch echt eine Zeit lang gut durchgezogen. Und
ich glaube, das war das Problem, dass wir diesen festen Aufnahmetag vorher nicht mehr gemacht haben.
Vielleicht sollten wir das wieder einführen, Jonas.
Ja, aber dass bei uns beiden halt auch mehr passiert, also was alles andere angeht, an Sachen, die wir tun, mehr entwickelt hat. Was aber eigentlich ja auch viele Sachen auch auf dem Podcast basiert sind. Deswegen ist es so dumm, dass wir das nicht pünktlich aufnehmen. Deswegen haben wir gesagt, dass wir für jeden Mittwoch, in dem wir nicht die Folge hochladen, das geht gar nicht darum, dass sie ausfällt, sondern an dem quasi, wenn die Folge erst donnerstags kommt, bis Ende des Jahres, das sind 10 Podcast-Folgen, spenden werden. Jeder 20 Euro, das heißt 40 Euro pro Mittwoch, den wir nicht pünktlich schaffen. Da haben wir euch abstimmen lassen, ob Ärzte ohne Grenzen oder Deutsche Kinderkrebshilfe. Da haben auch, keine Ahnung, 1400 Leute, glaube ich, mitgemacht. Und viele haben mir aber geschrieben, macht doch beides, weil es irgendwie kacke ist, zwischen den beiden Sachen zu entscheiden, finde ich auch fair.
Dann gönnt aber jeder 40 Euro wahr.
Wir machen das jetzt so, wir steigern den Einsatz jetzt nochmal.
Einfach verdoppeln oder was?
Wir verdoppeln jetzt den Einsatz hier live. Also wenn wir Mittwochs nicht aufnehmen, spenden wir 20 Euro an das eine, 20 Euro an das andere. Das heißt, ne, im Endeffekt für jede Folge, die ausfällt, 40 Euro. Sprich, falls wir jetzt, heute schaffen wir es ja schon, aber sonst sind es, keine Ahnung, 700 irgendwas Euro im Jahr, wenn wir es nicht schaffen, für das restliche Jahr. Cool. Das ist auch fair, weil es eine gute Sache ist, und zeigen wir euch natürlich auch, das heißt, wir sagen das nicht nur, sondern falls Mittwochs kein Podcast ist, kriegt ihr bei Instagram einen Screenshot von der Spende.
Ja. Notfalls so um 23.30 Uhr nehme ich alleine noch auf und rede einfach 5 Minuten alleine.
Das zählt nicht, Michael. Die Folgen müssen adäquat lang sein und zusammen.
Und mit dir, oh je, das ist, glaube ich, der limitierende Faktor.
Bitte was? Ich bin kein Arzt, ich bin noch Student, ich kann das hier, bin noch viel flexibler als du. Nee. Stimmt schon. Also so viel dazu. Das heißt, ihr kriegt jetzt immer mittwochs eine neue Podcast-Folge. Wir haben auch einige Gäste im Petto fürs restliche Jahr. Das heißt, wir haben es ein bisschen vorgeplant, wie man das als vorbildlicher, wie nennt man sowas, Podcast?
Professioneller, vorbildlicher Podcast. Wir ja auch sind.
Sind wir. Ich meine, wir haben 111 Folgen, glaube ich, jetzt schon gemacht. Genug drumherum geredet. Wichert, wie geht's dir?
Ja, Jonas, ich könnte jetzt eine lange Story erzählen. Ich kann es aber auch kurz machen. Ich habe die letzte Woche richtig gut trainiert. Ich war 5-mal im Gym, habe maximal geballert. Montag habe ich da ein bisschen Schnupfen bekommen, und ich will das nicht verschleppen. Wir haben es ja letztens gehört, Myokarditis und so, aber auch einfach, weil ich dann schnell wieder fit sein möchte, damit ich wieder schnell viel trainieren kann. Deswegen jetzt seit Montag ein bisschen ruhiger gemacht, aber dafür viel gearbeitet, was auch toll ist.
Ja, hast du mehr gearbeitet, als du wolltest?
Weil wir haben, in der Tat. Also ich muss sagen, gestern, ja, am Dienstag, war ich nicht trainieren. Eigentlich habe ich überlegt, trainieren zu gehen. Ich war nicht trainieren, habe bis 8 geschlafen, um mich auszukurieren. 8.30 Uhr angefangen zu arbeiten. Dann habe ich eine Kleinigkeit gegessen, war kurz spazieren, ein halbes Stündchen. Dann habe ich weitergearbeitet, so um 11. Dann wollte ich um 13.30 Uhr meinen Porridge machen. Ja, da frühstücke ich ja immer. Habe ich auch gemacht. Und dann um 14 Uhr kriege ich auf einmal einen Zoom-Link zugeschickt. Habe ich voll vergessen, da hatte ich ja einen Zoom-Call. Das heißt, ich habe schnell aufgegessen und 14 Uhr direkt weiter in Zoom-Call. Das heißt, ich hatte auch gar kein Mittagspäuschen nach dem Essen, was fatal ist.
Oh nein.
Und dann habe ich tatsächlich durchgearbeitet bis 18.30 Uhr. Also gestern war viel, aber auch viel zu erledigen. Viele Ja, es ist ja so, man plant immer und man hat so verschiedene Ziele für die Woche und dann kommen auch so spontane Sachen, die immer noch so dazwischen kommen, die einfach ist halt, die kannst du nicht verwechseln. Man sagt ja immer so, dringlich und wichtig ist immer scheiße, weil das macht Stress, aber manchmal kannst du es halt nicht vermeiden, weil die einfach reinrutschen, ohne dass du es beeinflussen kannst. Und ja, jetzt die letzten 2 Wochen habe ich da ein paar Sachen, die so dringlich und wichtig sind und die sorgen dafür, dass ich Überstunden machen muss. Ja.
Das ist vollkommen legitim, denn ich werde das restliche Jahr sicherlich auch Überstunden machen müssen, weil einfach, ist irgendwie immer so, ne? Gegen Ende des Jahres ist so ruhig wird es erst zwischen den Feiertagen.
Ja.
So. Aber das ist nicht das Thema. Da du mich nicht gefragt hast, wie es mir geht, erzähle ich es einfach selber, weil das scheint hier niemanden zu
Ja, das,
interessieren.
ich dachte jetzt, das ist, dir geht's immer gut und so, also.
Ja, eigentlich ja, aber im Moment habe ich Struggle. Und der Struggle habe ich genau seit letzter Woche Dienstag. Das ist auch das Thema dieser Folge. Ist 7 Tage schon her. Ich habe mir letzte Woche Dienstag, und zwar genau, ich erzähle kurz die Story, genau ein Jahr, wirklich fast auf den Tag genau, ein Jahr in der gleichen Halle, in der ich mir die Nase gebrochen habe,
Ah, ist ja
vor
lustig.
einem Jahr. Und es ist nicht die Halle, wo wir quasi Heimspiele haben, also ich spiele Basketball, sondern es ist eine Auswärtshalle. Und genau deswegen ist halt die Chance, dass es genau in der gleichen Halle passiert, ist eigentlich gar nicht so hoch, ne?
Ja.
Habe ich mir das Knie verdreht beim Basketball. So,
Ich
und
glaube, du
ich
sollst
habe.
einfach nicht mehr in die Halle gehen, oder?
Ja, wirklich.
Das.
Ich werde in dieser Halle kein Basketball spielen. Ich sage es, ich bin nicht abergläubisch, aber das ist einfach. Ich habe da zweimal in den letzten beiden Jahren Basketball gespielt, vorher auch ewig nicht und es ist zweimal schief gegangen.
Scheiße.
So, und weil wir auch zum Nasenbeinbruch vor einem Jahr die Folge gemacht haben, machen wir doch jetzt gerne auch wieder eine Folge dazu zum Knie, das ich mir verdreht habe, denn tatsächlich muss man sagen, ich habe nie Probleme mit meinem Knie gehabt, noch nie. Zum Glück, also toi, toi, toi. Auch ein kleiner Tipp direkt am Anfang dieser Folge: eine gut ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur entlastet das Knie. Ne? Also
Das
entlastet
ist
halt
wichtig,
alle
ja.
Meniski-Bänder. Das heißt, wenn ihr generell schon vorher, also ich habe eine ganz gute Oberschenkelgenetik, habe aber auch viel Sport gemacht und auch natürlich den Leg Day nicht geskippt. Und es hilft tatsächlich auch, um Knieprobleme vorzubeugen sogar.
Ja,
Ne? Das muss man auch ganz klar sagen.
da gibt es ja weit oder sehr intensive Studien auch zu, dass
Ja.
dadurch Verletzungen auch vermieden werden können, besonders im Profisport, wenn man da viel trainiert.
Das heißt, dieses Aufbautraining, gerade Oberschenkelmuskel, es geht ja, da geht es prinzipiell darum, dass das Kniegelenk halt stabilisiert wird, was ja die Bänder auch machen. Ne? Also
Ja.
Bänder und Menisken, die sorgen für eine Beweglichkeit, aber eigentlich ist es halt auch Stabilität des gesamten Gelenks, weil da spielt ja ein bisschen was zusammen. So, auf jeden Fall, erstes Mal ein Trauma am Knie, erstes Mal Probleme mit dem Knie. Das ist sehr, sehr dick geworden, dieses Knie danach. Ich konnte noch laufen, ich kann immer noch laufen, also gehen, rennen nicht. Aber es ist auch wieder abgeschwollen, nachdem ich war am Wochenende im Krankenhaus und habe einfach eine gesamte Packung Diclofenac auf dieses Knie geschmiert innerhalb von 2 Tagen. Ich glaube, die Höchstdosis ist sowas von hart überschritten.
Geil.
Es gab halt nur Diclofenac, das heißt, ich musste das nehmen als Schmerzsalbe. Ich hätte lieber eine Arnika-Salbe genommen, hatten sie natürlich nie im Krankenhaus. Die
Ja,
Packung
aber
ist
bei
auf jeden
Diclo
Fall.
gibt es ja tatsächlich auch Untersuchungen, dass es eigentlich gar nichts bringt, ne?
Ja, aber für mein Ego, also für meinen Kopf hat das halt was gemacht,
Ja,
so ein bisschen, ne?
Placebo muss regeln.
Ja, also es hat auch, ne, es war auch kühlend, das ist auch ganz angenehm dann, aber ich weiß jetzt nicht, jetzt, sag mal, das Knie ist, glaube ich, wäre auch so abgeschwollen ohne diese Packung Diclofenac darauf.
Ja.
So. Jetzt haben wir eine Woche später und mein Kniegelenk ist immer noch ein bisschen eingeschränkt. Es fühlt sich halt sehr steif an. Und medizinisch, ihr kennt es ja, also egal, ob ich jetzt im ersten Semester wäre oder im neunten, ja, würde ich natürlich direkt Eigendiagnose machen. Was ist es denn? Und von der Symptomatik und von der Verletzung, vom Verletzungshergang ist es eigentlich relativ klar, dass es halt ein Schaden am Innenmeniskus sein muss. Kann ich mit meinem, ich habe ja Unfallchirurgie schon durch, ne? Natürlich bin ich vorbildlich gewappnet. Und jetzt kommt das Lustige, was ich auch das erste Mal jetzt bei einer Verletzung selber gemacht habe, ist halt diagnostische Tests selber für ein Gelenk. Ich hab mein Sprunggelenk früher mal ein paar Mal verletzt, da habe ich sowas alles noch nicht gemacht, aber jetzt ne, Kreuzband checken. Einmal kurz Schubladentest, ja, okay, negativ. Und sowas. Das kann man ja relativ schnell machen.
Lohnt sich schon manchmal, Medizin zu studieren, ne? Spart
Lohnt
man
sich
sich
schon.
den Weg zum Arzt.
Ja, nicht ganz. Weil ich habe jetzt heute, kurz vor der Folge, tatsächlich auch einen Arzttermin gemacht, damit der mal drauf guckt, der wird sicherlich nichts an, also nicht so viel anderes sagen als ich, aber vor allen Dingen braucht man halt ein Bild dafür.
Ja.
Ne? Also, weil ohne Bildgebung, gerade bei einem Knieschaden, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Knochenabriss von der Sehne, aber ich glaube, dann hätte ich mehr Schmerzen.
Ja.
Aber kurze Frage an dich, weißt du noch, welche Meniskustests es gibt?
Habe ich tatsächlich letztes Jahr alles süß M3 gelernt.
Boah, komm, einen
Den
musst du dann noch kennen.
Vierer-Test.
Ich lasse dich erstmal reden, gib ein paar.
Scheiße. Also ich kann sie dir zeigen. Ja. Dann gibt es noch die mit den ganzen Rotationen. Ah, Pivot-Test.
Ja, reden wir weiter.
1 und 2, glaube ich. Pivot-Shift oder so. Dann gab es noch wieder so einen Eigennamen, Homan oder Thoman. Boah, ey, das ist so schlimm. Aber das Ding ist, wenn man sich's einmal durchliest, dann weiß man wieder alles. Aber das ist jetzt halt auch wieder ein Jahr her bei mir. Fast ja, genau also, ein Jahr.
Der wichtigste Meniskus-Test, den hast du nicht genannt. Das ist auch der, der bei uns immer klausurrelevant war. Steinmann-Zeichen.
Stein. Das war der Eigenname, nicht Thoman oder Homan, sondern Steinmann. So.
McMurray gibt's noch. Also es gibt halt wie bei allen, ne? beim ja, Kreuzband gibt es 4, beim Meniskus gibt es auch 4. Böhler, Steinmann, McMurray und ich glaube paar irgendwas heißt der andere. Ich weiß es halt auch, weil ich mich natürlich jetzt wieder damit beschäftigt habe. Pivot Shift ist Kreuzband.
Ah, scheiße.
Genauso wie
richtig, Lach. Richtig ja. Fail. Ja, Lachmann, ja.
Und natürlich ganz aber klar.
Aber Viererzeichen ist, glaube ich, auch Meniskus.
Ja, das weiß ich gerade tatsächlich. Ja,
da schlägst du so das, den Fuß auf das, also wenn du jetzt das rechte Knie testen willst, den Fuß auf das linke Knie, hast quasi so eine 4 in den Beinen und drückst dann das Knie, glaube ich, runter. Und wenn es dann wehtut, ist das, glaube ich, auch ein Kreuzband.
Ja, ich überlege jetzt gerade, das live zu machen hier, aber ich habe Angst, dass es wehtut.
Das kann passieren, hören wir dich schreien. Das wollen wir nicht.
Nee, also ich glaube schon, also. Warte
mal. Er macht es jetzt. Na super.
Ja, guck mal, ich habe schon.
Ich glaube, allein das Anwinkeln tut schon weh, oder?
Also ich mache jetzt gerade. Ja, ich habe jetzt gerade meinen rechten Fuß aufs linke Bein gelegt. Mhm. Und da habe ich erstmal ein Problem in der Hüfte, weil ich da unbeweglich bin.
Schau, sind wir gleich mehrere Probleme hier.
Und jetzt drücke ich mein rechtes Knie nach unten mit der Hand, aber es tut gar nicht so weh.
Toll.
Dann tut mehr in der Hüfte wie auf dem Knie.
Dann bist du doch gesund. Also ich keine
nee, Indikation. Also das Hochmachen hat doch, also das Hochlegen tat halt weh.
Ach ja, Knie sind schon echt. Knie werden ja auch die Prinzessin der Unfallchirurgie.
Die Frage ist, was ist die Königsdisziplin der Ortho? Ist es Knie oder Schulter?
Ah, ist schwierig, ne? Was ist denn öfter? Ich glaube, es ist halt beides. Beides schon königlich, ja. Beides im Adel.
Ja, aber es ist sehr anders, ne? Weil beim Knie hast du ja durch die Meniski, durch die Kreuzbänder, durch die anderen Außenbänder, die du ja auch noch hast, plus die Kniescheibe, die auch noch einen besonderen, also die hast du ja sonst auch nicht, da hast du ja ganz viele Strukturen, die irgendwie in einem sehr engen Raum aufeinander spielen und dafür sorgen, dass die Knochen aufeinander beweglich sind. Das muss man ja auch mal überlegen. Ne? Das ist ja, im Endeffekt ist das Kniegelenk ja nichts anderes als eine Verbindung der Tibia, Fibula und des Femurs, also Oberschenkel und Unterschenkel.
Ja.
Und Schulter ist ja doch ein bisschen anders, da die Rotatorenmanschette mit Muskulatur ist da noch relativ relevant.
Ja, das finde ich bei der Schulter interessant, weil wenn du in der Schulter Beschwerden hast, kannst du halt viel über Krafttraining zum Beispiel machen, beim Impingement oder so. Im Knie kannst du natürlich auch viel machen, aber in der Schulter ist es, finde ich, greifbarer so ein bisschen.
Ich habe das Gefühl, also ich hab halt noch nie weder Schulter noch Knieprobleme gehabt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Schulter hartnäckiger ist, so vom Hören sage ich, das weiß ich aber nicht. Ich weiß aber, dass man natürlich bei vielen Sachen auch Schulter und Knie macht man, also gerade Knie operiert man halt gerne arthroskopisch heutzutage
an. Ja, Schulter ja auch, aber... Ja,
also überleg mal, früher, das ist ein sehr, sehr guter Fortschritt, weil früher hat man das halt noch groß offen gemacht.
Ist schon besser so.
Ja, wir bleiben jetzt heute beim Knie, weil das Knie ja mich wirklich ein bisschen beschäftigt, vor allen Dingen, weil ich kein Sport machen kann. Und das ist schlimm. Also wirklich dieses, ich fühle mich manchmal wie so ein Rentner beim Aufstehen, weil wenn ich lange sitze, ne, also wenn ich so 10 Minuten sitze und dann aufstehe, und 10 Minuten ist jetzt nicht so lang, dann habe ich Anlaufschwierigkeiten.
Klassiker, wir kennen es alle. Ja, weil
dann ist das Knie so richtig steif.
Weißt du, ja, das ist schon der Erguss so drin verfestigt dann, ne?
Ja, das heißt, ich meine, es ist abgeschwollen, aber es wird immer noch ein Erguss drin sein, weil dieses Loslaufen echt so träge ist. Ich muss mich einlaufen. Und genau das haben ja ältere Leute auch öfter mal.
Ja, ist unangenehm.
Bin ich mit 30 älter schon eigentlich?
Ach du, Meniskus, habe ich erzählt, früher beim Sport oftmals zugezogen. Also ich hatte ja auch schon öfter Meniskusschäden. Und das war mit 18 oder so. Also das hat nichts mit dem Alter zu tun.
Aber was finde ich faszinierend, was ich gut finde, ist tatsächlich jetzt, dass du... Ich bin ja für mich das Neuland, ich bin Knieanfänger. Klar, ich will Ort und Unfall machen, aber ich habe mich noch nie am Knie verletzt und habe mich deswegen auch mit dem Knie noch nicht so richtig beschäftigt, außer für die Klausuren und beim Preppen,
jetzt kommt das Witzige, beim Preppen im zweiten Semester ist Orthopädie und Knochenapparat nicht so relevant. Man preppt nicht die Gelenke.
Tatsächlich nicht, ne?
Die Muskeln, ja, aber ich habe meinen Bereich komplett vernachlässigt, den ich machen musste. Ich hatte, was hatte ich denn, irgendwie hintere Schulter oder Schulter, hat aber jemand anders gemacht, weil er mehr Bock hatte, und ich habe einfach das Knie gemacht, so eine Sache, die gar nicht präpariert werden musste.
Ah, echt?
Hab dann da rumgeschnitten, hab mir die Meniski angeguckt und was, und das war super interessant, ne? Weil dadurch, dass dieser Bereich nicht gemacht werden musste, konntest du auch alles weghobeln. Ja, das heißt, es war jetzt nicht schlimm.
Oder hast du auch keinen Ärger bekommen, wenn du was durchgeschnitten hast?
Nee, gar nicht. Das heißt, ich hab da richtig grob geschnitten. Nämlich so beim Preppen ist ja sehr fein, man muss wirklich jede Struktur erhalten. Ja. Ich habe einfach ins Knie reingewämst, zack. Und trotzdem die Strukturen alle gefunden. Das war das letzte Mal, dass ich mich so richtig mit der Anatomie beschäftigt habe. Und dann halt die Zeichen für die Klinik. Und dann jetzt an mir selber. Mhm. Aber erzähl uns doch mal von deiner Krankengeschichte Knie, weil du hast mir dann, nachdem ich dir gesagt habe, dass ich mich verletzt habe, hast du mir gesagt, ja, komm, kenn ich.
Ja, also ich glaube, ich hatte am Knie ungefähr schon alles, was es gab oder gibt. Dem Leistungssport geschuldet, beim Volleyball munkelt man ja, dass die Beine sich öfter mal verletzen, sei es irgendwie, dass man im Sprunggelenk umknickt oder Knie verdreht oder halt allgemein vom vielen Springen Knieprobleme bekommt. Und ich habe eigentlich so ziemlich alles mitgenommen. Ich habe ja recht früh angefangen schon mit Leistungssport, mit einem Wachstum. Und da ist ja keine Seltenheit, wenn man groß ist, noch nicht so stark ausgeprägte Muskeln hat und dann viel springt oder läuft oder halt das Knie belastet, dass es dann zum klassischen Morbus Osgood-Schlatter kommen kann. Mhm. Also eine Verknöcherung unten an der Tibia, wo die Patellasehne ansetzt. Und das hat so kranke Schmerzen damals gemacht. Ich habe auch immer noch diese Verknöcherung. Also wenn ich mein Knie anwinkel, habe ich da immer noch so einen richtig fetten Huckel auf beiden Seiten. Der ist schon zurückgegangen, aber der war mal richtig, richtig krass. Und es war so krank entzündet. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mir morgens die Socken anzuziehen. Man stößt sich ja öfter im Alltag so richtig minimal. Das merkt man nicht, ne? Aber manchmal habe ich einfach so ganz leicht mein Knie, zum Beispiel an der Heizung oder so, was jeder normal so aus und weiter geht's. Boah, ey, ich saß da 15 Minuten, ich hatte so kranke Schmerzen. Dann ging der Schlatter irgendwann zurück, dann kam Patellaspitzensyndrom, heißt, die Entzündung ist ein bisschen hochgewandert in die Patellasehne. Und die war dann.
Ich habe jetzt gerade gelacht, genau deswegen, weil ich mir also denke, hey, cool, guck mal, anatomisch gehen wir jetzt.
einmal das Knie durch. Entzündung in der Patellasehne, auch sehr, sehr unangenehm, auch der starken Belastung und der muskulären Disbalance geschuldet. Mhm. Und das war wirklich auch sehr, sehr belastend, weil mich das auch im Sport eingeschränkt hat, dass ich halt sehr starke Schmerzen teilweise beim Volleyball hatte und in den Auszeiten immer so einmal Icepacks auf mein Knie geballert habe und dreimal täglich gekühlt habe, nach dem Training, vor dem Training gekühlt habe und da so den Schmerz und die Entzündung so ein bisschen unterdrückt habe. Und das war auch teilweise so auf langen Auswärtsfahrten, wo man im Auto sitzt mit angewinkelten Beinen, wirklich die Hölle, weil ich nicht länger als 10 Minuten mein Bein angewinkelt lassen konnte, weil es so stark wehtat. Ich musste im Auto bei der Fahrt immer aufstehen, mein Knie kurz strecken und das halt wirklich alle paar Minuten, das war so unangenehm. Oder halt auch in der Schule oder wenn man mal im Kino war, überall, wo das Bein halt angewinkelt war, das war nicht so nice. Aber tatsächlich, als ich dann mehr im Beachball unterwegs war, im Sand, da ist ein bisschen besser gedämpft und da habe ich auch besseres Krafttraining gemacht, wurde das alles besser und meine Kniebeschwerden sind zurückgegangen. Aber in der gesamten Zeit, ja, kam dann halt noch so einmal oder so kurzfristige Verletzungen, auch Knie verdreht, Meniskusschaden, Kreuzband auch schon mal lädiert gewesen. Und ja, das sind halt so Sachen, die sind halt im Sport einfach irgendwie normal. Also da fällt man halt dann ein paar Wochen aus und dann geht es wieder weiter. Man arbeitet dran, Stabi-Training, Muskelaufbau und dann geht es wieder los. Aber es ist halt super unangenehm. Deswegen weiß ich auch voll, welchen Schmerz du hast, weil dieser Meniskusschmerz, oh, der ist so unangenehm, weil man hat echt das Gefühl, das Knie ist so irgendwie versteift. Du kannst es halt nicht richtig frei bewegen beim Treppen runterlaufen, aber wenn du es anwinkelst, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, war auch so, als wäre das so eine Blockade im Knie.
Ja, es fühlt sich ja dauerblockiert an.
Ja. Und der Bewegungsumfang ist auch irgendwie eingeschränkt, so richtig unangenehm mit so einem ekligen Schmerz. Und das hat sich halt auch, also es wurde dann nach ein, zwei Wochen schon deutlich besser, aber es war über echt einige Wochen so ein Unterschmerz. Also war echt über einen längeren Zeitraum, ich will dir jetzt keine Angst machen, aber über einen längeren Zeitraum waren Schmerzen im Knie. Ich konnte wieder trainieren, auch spielen und so, aber es waren trotzdem diese Schmerzen da, was auch normal ist. Also ich meine, Meniskusschaden gibt es ja verschiedene Grade. Das sind so Mikroeinrisse, manchmal auch größere, und irgendwann muss es operiert werden. Bei uns beiden, oder bei dir denke ich jetzt nicht, dass es auch operiert werden muss. Bei mir musste es zum Glück nicht. Ich habe damals auch ein MRT machen lassen. Das war an der Grenze damals sogar. Ich hatte Grad 2 und ab bei einem schlimmen Zweier oder bei einem Dreier wird operiert. Und es gibt irgendwie 4 Grade. Beim 4. ist Meniskus völlig zerflext.
Nee, das ist nicht bei mir.
Ja, und das regeneriert halt irgendwann mit der Zeit. Ne? Ich meine, vor allem wenn du dich bewegst, Physiotherapie, der Körper versucht ja auch, dass alles flüssig abläuft, und dann, wenn da so Einrisse sind, die selber zu reparieren, was natürlich im Knie nicht so schnell funktioniert, weil es einfach schlecht versorgt wird.
Ja.
Und das ist halt das Ding, das ist ein Prozess, der dauert halt länger, aber da ist halt wichtig, langsam wieder reinzusteigern, Physio, Krafttraining, Stabi, und das wird dir dein Arzt wahrscheinlich dann auch alles sagen, wenn du beim MRT warst.
Ja, also im Endeffekt habe ich jetzt ja erstmal einen normalen Termin beim Ortho auch sehr schnell gekriegt. Das heißt, der wird es erstmal angucken, der wird sehen, ja, Knie ist dick, ja, ist die Seite, wird wahrscheinlich die gleichen Tests, die ich gemacht habe, nochmal machen, weil das ja seine Aufgabe ist. Also wenn ich da hingehe und sage, ey, ich gehe jetzt nicht hin und sage, hallo, ich bin Medizinstudent, ich bin
schon fast fertig. Ich habe alle Tests schon gemacht, ich habe einen Meniskusschaden, ich brauche eigentlich nur ein MRT, danke.
Boah, eigentlich neige ich voll dazu, sowas zu machen bei Ärzten, ne?
Freut sich dann ja auch direkt so
nach 30 Sekunden Patienten abgehakt. Nee, geht so. Das ist eigentlich ein maximal überhebliches Auftreten.
Er muss also, auch irgendwas abrechnen können, sonst hat er ja nichts davon, wenn er dich nur überweist.
Er kann es trotzdem abrechnen. Aber es ist halt, ich finde, das ist unsympathisch. Also du kannst natürlich sagen, dass du so Ahnung von dem hast, weil du aus dem gleichen Bereich kommst und das gleiche machen willst, aber er hat ja viel mehr Ahnung als du. Weil ihr müsst überlegen, er hat einen Facharzt gemacht und niedergelassen und hat schon zigtausend Knie gesehen und ich habe 3.
So, ein totes und dein eigenes quasi.
Ja, und ein anderes. So. Also das ist halt, dementsprechend ist es natürlich maximal, wäre es maximal unprofessionell.
Ja, das stimmt.
Gut, dass du mir dazu. Nee, aber er wird es natürlich auch nochmal machen. Dann wird das Knie sicherlich geröntgt werden, weil es immer geröntgt wird bei Gelenksverletzungen. Du weißt ja nicht, ob vielleicht doch eine knöcherne Problematik da sein wird. Ja, und dann heißt es einen MRT-Termin machen. Wenn wir dabei sind, bevor wir jetzt ins Knie reingehen, CT, würde man CT machen beim Knie oder bei der Schulter? Oder reicht das MRT und das Röntgen?
Nee, MRT ist ja sogar noch viel präziser. CT ist ja auch eher zum einen, um schnell im Notfall irgendwas zu sehen, und CT wird auch häufig eher bei größeren Bereichen Knöchern gemacht.
Ja,
genau. MRT ist halt so die Königin, wenn es um Weichteilgewebe geht, um Bänder, um Muskeln, um Ödeme oder so. Da kannst du ganz viel arbeiten, ganz viele Einstellungen machen, und deswegen ist da so Goldstandard.
Ich frage dich nur, weil ich mich ein bisschen überrascht war, weil ich letztens habe ich natürlich, wie das immer ist, ne, über 3 Ecken sagt jemand, Schulterproblematik, MRT soll gemacht werden, aber jetzt machen wir doch lieber ein CT, das ist besser.
Hä? Okay.
Moment mal kurz, wisst ihr, was ein CT ist? Und das war halt dieses über 3 Ecken reden mit nicht medizinisches Fachpersonal, da muss ich ja ein bisschen grinsen, weil im Zweifel schwatzt dir jemand CT auf und es ist einfach maximal sinnlos, ne? Weil beim Gelenk. Und da ist es halt wieder, ne, der Punkt, Leute, wenn es um Weichteil geht, das können wir jetzt alle mitnehmen, und ich weiß, das werden auch viele hier wissen, weil wir ja eine medizinische Community haben. Wenn es um Weichteilgewebe geht, sprich Bänder, Gewebe, also alles, was du gerade gesagt hast, du hast es ja gerade schon aufgezählt, ich muss das nicht nochmal aufzählen, dann macht ein Röntgen keinen Sinn für Weichteilgewebe. Mhm. Röntgen macht Sinn für knöcherne Strukturen. Und dann macht ein CT auch nicht so viel Sinn wie ein MRT. Das heißt, MRT ist und bleibt das diagnostische Kriterium für Weichteilgewebe. Also wenn es um den Knochenapparat geht, wenn du mehrere Schichten brauchst und so, dann ist ein CT super. Deswegen, CTs werden in der Klinik ja auch andauernd gemacht. Ne?
Ja. Aber hier ist natürlich auch die Strahlenbelastung so ein Thema. Ne? Beim MRT hast du halt keine Belastung. Beim CT hast du halt eine verhältnismäßig hohe Belastung im Vergleich auch zum Röntgen. Und da ist natürlich muss doppelt überlegt werden, hey, junger Patient, ist das sinnvoll, ein CT zu machen, vor allem da in der Nähe vom Fortpflanzungsorgan.
Boah, ich habe jetzt irgendwie gesagt, wie wirst du es nennen? Ja, nee, also würde ich halt auch, da natürlich kannst du ja zum Glück auch selber sagen, nee, möchte ich nicht. So. Würde ich in dem Fall
natürlich. Ja gut, aber wenn man kein medizinisches Wissen hat.
Und, ja, nee, das meine ich halt. Deswegen solltet ihr ja unseren Podcast hören, weil da sagen wir euch dann, Leute, macht kein CT. Wenn ihr jetzt bei organischen Sachen, ne, also für Abdomen oder für Thorax, machst du natürlich ein CT.
Ja.
So. Aber also wenn du Verdacht auf Pneumothorax hast oder auf Erguss oder so, machst du ein Röntgen und dann vielleicht sogar noch ein CT hinterher. Aber ja, gut, dann willst du auch ein Röntgen machen eher. Ja, aber das ist nicht das Thema heute. Wir bleiben beim Knie und lassen uns mal so ein bisschen für euch, wir bringen euch das Knie jetzt ein bisschen näher, weil was ein rein anatomisches Thema ist, deswegen ist es nicht ganz so einfach, aber zumindest, dass ihr wisst, was im Knie abgeht und warum das Knie doch ein besonderes Gelenk ist. So, ne? Wichtigste Frage, die wir am Anfang klären müssen, Richard, welche Knochen hängen am Knie dran?
Hast du ja vorhin schon gesagt.
Habe ich gesagt, sag es nochmal, damit die Leute es auch wirklich wissen.
Oberschenkel, Schienbein und Wadenbein. Das ist quasi, wobei, ja doch, doch, kann man schon so sagen.
Ja, aber ich, ja, kann man so sagen, kann man so sagen. Wobei, ne, kann man nicht so sagen.
Ja, artikulieren tun jetzt eigentlich nur Schienbein, also Tibia und
Femur. Genau, ich habe es nämlich auch falsch, ich hab halt auch Fibula mit reingenommen, aber die Fibula hat eigentlich keine direkte Verbindung zum
Knie. Hat keine direkte, über den Bandapparat
ja, doch,
halt.
Doch, über das Außen.
Außenband, das genau. Dementsprechend gehört es schon mit zum Kniegelenk, aber gehört halt nicht direkt zur artikulierenden Fläche.
Genau, aber so könnt ihr euch immer merken, ne, wenn, also die Fibula, also euer
Wadenbein
ist es, ne, auf Deutsch. Ja. Ja. Euer Wadenbein ist erstmal das, wichtige Frage, wo ist das Schienbein, wo ist das Wadenbein, also Fibula hängt am Außenband, ist dementsprechend auf der lateralen Seite, also außen.
Ja.
Und innen ist das Schienbein, also der
Schienbeinknochen,
die Tibia, genau. Ist ja auch der deutlich größere Knochen übrigens, ne.
Das ist das, was ihr euch immer stoßt, wenn ihr irgendwo gegentretet.
Genau, das ist das Schienbein, und das Wadenbein, die Fibula, hängt halt am Schienbein, an der Tibia und am Oberschenkelknochen, am Femur, aber nur über ein Band tatsächlich. Also nur über das Außenband des Knies ist da die Verbindung. Die artikulierende Fläche, die ich gerade nicht gesagt habe, die du auch nicht gesagt hast, ist die Patella. Das ist ja auch ein Knochen. Also die Kniescheibe ist ja auch ein Knochen.
Ja.
Ja, kann man sagen, ne?
Aber ist ja eher ein, wie heißt das, Hypomochleon.
Ja, aber müssen wir jetzt der Vollständigkeit mit reinnehmen.
Das stimmt, Aufzählung. Ja.
So, und dann?
Dazu. Ohne wird schwierig.
Genau. Dann können wir jetzt noch Kondylen und so lassen wir aus. Es gibt zwei Teilgelenke im Knie tatsächlich.
Ja.
Wir haben zwischen Oberschenkel und Schienbein, also Tibia und Oberschenkel, ein Drehscharniergelenk und ein Femur, weil das muss ich jetzt ablesen, das weiß ich gar nicht. Femur, warte, wie heißt das andere? Weißt du?
Ich weiß gerade gar
Femoropatellagelenk heißt das, ja.
Ach so.
Kniescheibe und das ist das andere.
Ja, genau. Also einmal quasi das klassische Kniegelenk und einmal das Gelenk zwischen Knie und Patella.
Genau, ich fände den Namen Femur. Boah, krieg's heute nicht hin. So, das ist erstmal der knöcherne Apparat vom Knie.
Jetzt, und wo Knochen auch immer Bänder.
Genau, jetzt kommen wir zum, und das ist ja das Interessante für euch. Also, kennst du jemanden, der sich das Knie komplett gebrochen hat?
Gebrochen? Wie meinst du das jetzt?
Also.
Meinst du alles zerrissen?
Ja, Oberschenkel, also die Kondylen vom Femur.
Ach so, so richtig.
Ja, Bruch halt. Bruch am Gelenk.
Nee, nur aus der Unfallchirurgie, Patienten halt, die Traumata
haben, Autounfälle oder so. Sportunfall aus deiner Privatumfeld oder?
Nee. Das ist, da muss schon echt arg starke Gewalt mit rein. Das sind oftmals Stürze aus großer Höhe oder so, wo du auf dem Bein landest und dann halt die Tibia direkt auf den Femur quasi kracht und dadurch eine Fraktur oder bei Autounfällen oder so.
Aber erinnerst du dich, kennst du bestimmt auch dieses eine Video, das auf so Social Media auch viral geht?
Bei Beinpresse dann, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, aber auch da weiß ich nicht, ob was frakturiert ist oder ob einfach nur die Bänder alle durch sind. Hast du
dir das Video
angeguckt, das Video? Digga, das ist jedes Mal Trauma, Alter.
Also ganz for real, wenn da nichts frakturiert, nee. Also wenn du mir sagst, dass da nichts frakturiert ist, dann...
Weiß ich nicht.
Leute, guckt, wie halt... Ja, ihr kennt das Video wahrscheinlich, ne? Das ist jemand, der bei der Beinpresse, wo das Gewicht das Knie bricht. Wo das Gewicht das Knie bricht.
Nein, wo sie das Knie durchdrückt. Der Bandapparat ist nicht stark genug, beziehungsweise auch der Muskelapparat. Und dann... reißen halt die Strukturen und das Knie wird so über, boah, ich weiß aber nicht, ob beim Ellenbogen ist ja, hast du ja hinten noch einen Knochenfortsatz, beim Knie hast du halt hinten nichts, deswegen weiß ich nicht zu 100%.
Ja gut.
Aber es kann natürlich sein, wir wissen es nicht.
Im Endeffekt, aber sag das jetzt, eine wichtige Sache hast du gesagt, die wir jetzt mit einwerfen müssen, wenn ihr Beinpresse macht, bitte nicht das Knie durchdrücken.
Das wollen wir nicht.
Das ist tatsächlich ein nicht so selten, also man sieht es immer weniger im Fitnessstudio, weil halt sehr viel gute Aufklärungsarbeit geleistet wird.
Weil das Video gerade gegangen ist.
Videos, das ist wirklich viral gegangen. So. Wenn ihr viral gehen wollt, macht sowas. Ganz einfach. Bleiben wir bei den. Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass das Interessante, die Bänderverbindung und die Menisken im Knie sind, weil das ja das ist, was eigentlich immer verletzt ist.
Ja, und was halt wirklich komplex ist. Also.
Ja, das ist halt, also idealerweise macht ihr euch ein Bild, also öffnet ihr euch ein Bild, während ihr diese Folge hört, weil das ist halt nicht so einfach vorstellbar, glaube ich.
Ja.
Denn das ist ja wirklich, also du hast, fangen wir erstmal außen und innen an, du hast ein Außenband, haben wir gerade schon gesagt, dass die Fibula
das mit Ligamento, dem Oberschenkel verbindet. Laterale, femorale.
Genau. Sehr schön, Michael.
Laterale? Laterale.
Laterale muss es.
Nicht femorale.
Das heißt, das ist quasi die Verbindung zwischen Wadenbein und Oberschenkelknochen. So. Dann hast du ein Innenband, das auch Oberschenkelknochen mit Schienbein verbindet. Auf der anderen Seite, das aber deutlich länger ist und das auch direkt am Knochen anliegt übrigens.
Mhm.
Das Außenband, also zwischen dem Außenband hast du so einen kleinen Spalt.
Ja.
So. Das sind die beiden Bänder. Von der Erfahrung her, Innenband reißt deutlich häufiger als Außenband.
Ja, was tricky ist, weil das Innenband gleich mit der nächsten Struktur verbunden ist mit Meniskus.
Genau, deswegen die reißen gerne zusammen.
Ja.
So. Wie heißt Unhappy Triad? Erinnerst du dich?
Ja, richtig. Kreuzband, Innenmeniskus und Innenband.
Und Innenband. Mhm. Und das ist gar nicht so selten, dieses Unhappy Triad. Das ist quasi dieses klassische Knie verdreht beim Skifahren, ist so das Beispiel,
ja, genau. Was wir in der Klinik Fußball, haben. Skifahren, halt Fußball. Hätte dir auch passieren können.
Hätte mir auch passieren können. Ja. Ja, ist es, also ich überlege, also ich habe ja kein Bildgeben machen lassen, aber ich glaube nicht, dass es Unhappy Triad ist, weil ich laufen kann.
Ja, das wäre schon. Ich glaube, dann hättest du auch eine maximale Instabilität in deinem Knie, wenn es so wäre.
Nee, habe ich ja gar nicht. Ja, weil wir müssen ja überlegen, aber die ist nicht selten, die Verletzung. Ja. Vorderes Kreuzband, Innenmeniskus und Innenband, zack, 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 durch. Ich glaube, da hast du auch einen längeren Recovery-Prozess.
Wenn du das als Profisportler hast, dann, wenn du nicht maximal Glück hast, kann das Karriere aus sein.
Ja. Und das ist, das passiert halt oft durch Nicht-Kontaktverletzungen, ne?
Ja.
So, das ist halt das
Problem. Also schneller generell, Richtungswechsel oder so.
Einfach. Ja, einfach zu schnell, wie bitter das einfach ist. Das ist einfach nur Schwerkraft und dein Gewicht halt, die diese Verletzung dann ja, provoziert.
Echt doof.
Ja. So sieht es auf jeden Fall mit den Bändern aus. Und jetzt lass uns doch mal direkt zum Meniskus gehen. So generell, was ist ein Meniskus? Ich finde, unter Meniskus kann man sich, wenn man jetzt nicht aus der Medizin kommt, irgendwie nie was vorstellen. Mhm. Weil der Meniskus ist ja nicht so das klassische Band, das irgendwie außen irgendwo rumhängt, ne? Wie man es beim Fuß kennt vielleicht. Sondern der Meniskus ist erstmal was Besonderes, was es auch nur im Knie gibt.
Ja, ja. Kurz vielleicht noch, du hast gesagt, das war's mit den Bändern. Das war's mit den Bändern außen. Wir haben jetzt natürlich
noch nicht nein, ich meinte jetzt mit den Außen.
Ja, genau. Ich komme ja noch Kreuzbänder. Ja, und noch das Ligamentum Popliteum oder so.
Ja.
Da gibt es auch einige. Naja, wie auch immer. Die Menisken sind quasi so kleine Gleitkissen, die in eurem Kniegelenk die Bewegung im Kniegelenk, weil die nicht ganz gerade verläuft, weil Jonas hat ja gesagt, ist auch eine kleine Rotationsbewegung mit drin, die diese Bewegung eben ermöglicht und eine Verschiebung auch von der Tibia in der Fibula sozusagen ermöglicht und dadurch die Bewegung im Knie flüssiger macht.
Ja, richtig. Also wirklich, nochmal den Tipp, öffnet euch ein Bild dazu, damit ihr seht, wie die Menisken verlaufen, denn die liegen quasi, ja, die liegen auf der Tibia auf, könnte man sagen, ne?
Mhm.
So, also auf dem Wadenbein auf. Ihr habt einen Innenmeniskus, ihr habt einen Außenmeniskus und die verlaufen in ihrer Form jetzt. Also man muss sich das Kniegelenk ja immer dreidimensional angucken, ne?
Ja.
Die verlaufen halbmondförmig.
Genau. Auf beiden Seiten wie so ein Halbmond.
Auf beiden Seiten wie so ein Halbmond, genau, innen und außen. Und das ist auch relevant. Also die gehen quasi halbmondförmig einmal durchs gesamte Knie, kann man richtig sagen, ne?
Mhm.
So, das ist aber relevant, weil das auch für Verletzungen des Meniskus relevant ist. Denn der Meniskus kann, ein Meniskusriss kann überall in diesem Halbmond auftreten. Der kann quasi quer, der kann längs sein, der kann teil sein, der kann komplett sein, der kann schief sein. Also und je nach Riss wird es auch anders therapiert.
Ja, richtig. Und ist natürlich auch klar, je nach Verletzungshergang reißt es woanders. Wenn das Knie mehr angewinkelt ist, reißt es zum Beispiel an einer anderen Stelle, als wenn das Knie jetzt gestreckt ist oder so. Aber für die Bewegung im Kniegelenk, das ist wirklich interessant. Schaut euch da vielleicht mal ein YouTube-Video oder so dazu an, wo von der Seite so eine Seitansicht ist und man dann genau sieht, wie die Fibula quasi auf der Tibia entlang gleitet und quasi beim Anwinkeln sich auf den Menisken bewegt. Das ist ganz interessant fürs Verständnis.
Ich finde es halt so voll faszinierend, weil Knie wieder so ein krasses Beispiel dafür ist, wie unser Körper angelegt wurde anatomisch und irgendwie mal so, wer hat diesen geisteskranken Bauplan geschrieben für den menschlichen Körper? Jetzt mal for real. Also,
krank, ja.
So, weil das passt ja genau, also du brauchst ja dieses Kniegelenk halt wirklich, um diese also du brauchst die Menisken ja wirklich, um diese Ungleichmäßigkeit im Knie auszugleichen.
Ja.
Ich frage mich, ob es ist ja Knorpel, also Knie ist ja Faserknorpel, Meniskus ist Faserknorpel. Ich frage mich, ob das so mit der Zeit dazugekommen ist, einfach nur weil halt vorher das einfach scheiße war und dann irgendwie, also das ist halt
faszinierend. Das ist ja die natürliche Selektion und die Urahnen, die halt irgendwie Variationen hatten und dadurch irgendwie so eine Knorpelplatte noch so witzig hatten, die haben sich halt durchgesetzt oder konnten schneller laufen und das dann evolutionär hat sich das dann durchgesetzt. Das wäre jetzt so die biologische Betrachtungsweise. Das waren halt Genvarianten. Manche Leute hatten halt dann irgendwie so ein Knorpelstüppchen und je mehr Knorpel die hatten, desto besser haben sie überlebt und irgendwann hat sich dann Meniskus durchgesetzt, würde ich sagen.
Okay, ja, interessante Theorie dazu. Aber also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich Meniskus habe, sagen wir mal so.
Noch.
Noch.
Boah. Dann, wer weiß, vielleicht muss er rausgenommen werden.
Nach.
Kriegst jetzt mal einen Knietap. Oh, da wäre ich gerne mit dabei. Ich würde dir gerne einen Knietap reinhauen.
Aber wenn ich jetzt eine Knietap brauche, also total Endoprothese, ja. Dann wäre echt einiges schiefgegangen.
Dann, ja. Also wäre ich dein Arzt, würde ich sagen, brauchst du Knietap. Ich mach dir.
Knietap kannst du aber auch abrechnen, ne?
Ja, klar.
So. Ist gut. So, jetzt wird interessant. Jetzt kommen wir zu den Kreuzbändern. Kreuzbändern habt ihr auch alle schon gehört. Ne? Also erstmal Meniskus, erste besondere Struktur, halbmondförmig übers Kniegelenk.
Und Innenmeniskus nochmal besonders, ja genau.
Reißt der Innenmeniskus häufiger als der Außenmeniskus?
Ich glaube schon, ja. Dass er mit dem medialen Seitenband verbunden ist.
Ja, ja. So, Kreuzbänder. Kreuzbänder Specialty, denn jeder von euch kennt, ich wette, jeder von euch kennt jemanden, der schon mehrere Kreuzbandverletzungen hat, oder? Also, es ist gar nicht so selten. Kreuzband hörst du immer wieder so im Alltag von Familie, entweder Bekanntenkreis, ja, Kreuzband gerissen.
Ja.
So. Vorderes und hinteres Kreuzband.
Ja.
Stabilisiert das Knie.
Ja.
Das vordere verhindert nämlich, dass das Schienbein sich zu weit nach vorne verschiebt und das hintere verhindert, dass das Schienbein sich zu weit nach hinten verschiebt.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
So. Und das ist auch ganz praktisch. Also so könnt ihr es vorstellen, einmal Stabilität des Schienbeins quasi im Gelenk. Macht ja auch Sinn, überleg mal, da ist ein Band quasi, dass das Schienbein vorne hält und ein Band, dass das Schienbein hinten hält.
Ja, genau. Die Seitenbänder halten es halt in der lateralen Achse und die Kreuzbänder in der
Horizontalen. Ein bisschen wie so ein Pendel, ne? Stell dir mal vor, wenn du einfach was frei in die Luft hängst, dass vorne und hinten an etwas verbunden ist und du schneidest ein Seil ab.
Ist doof.
Dann ist da schon deutlich mehr Instabilität drin und du kannst es viel mehr nach hinten oder vorne verschieben. Das ist übrigens auch der wichtigste Kreuzbandtest, die Schubladen. Also man nennt es halt eine vordere und hintere Schublade. Das Schubladentest heißt der Test quasi. Und wenn das Band gerissen ist, kannst du das Schienbein deutlich weiter nach vorne oder hinten schieben, als du solltest. Mhm. Ja. Hast du schon mal gemacht, Schubladentest?
Habe ich schon mal gemacht, ja, aber noch nie bei einem positiven, aber beim Positiven ist das wohl so richtig eklig, weil du wirklich so 1-2 Zentimeter so wie Gummi nach vorne ziehen kannst und dann du bei einem Band hast du ja diese starke Bremse, weil ein Band nicht dehnbar ist, aber dadurch, dass es dann nur durch Weichteile und Muskeln gehemmt wird, kannst du es so richtig eklig ein bisschen ziehen wie Gummi und das ist wohl auch für den Patienten so unangenehm.
Ja, muss mega, mega unangenehm sein, aber ich glaube, dass das für den Arzt auch sehr, sehr unangenehm ist.
Ja, ja. Denke ich
so, wenn ich mir überlege, ich würde es gerne mal testen. Falls jemand von euch gerade akuten Kreuzbandriss hat und aus der Nähe kommt, lasst mich doch mal bitte die Schublade bei euch.
Ja, meldet euch bei uns.
meldet euch bei uns. Nee, genau. Und so ist das Knie de facto eigentlich in alle Ebenen stabilisiert. Ne? Also wirklich nach vorne, hinten, nach links, rechts und Ausgleichsebene. Ich überlege gerade, du hast das letzte Band, darfst du auch noch machen?
Das Ligamentum popliteum.
Genau.
Ja, ist halt noch so ein kleines, was so schräg da langläuft.
Was kann das?
Stabilisiert auch. Boah, ich weiß gerade nicht mehr den Verlauf. Ist ja nicht von ventral, lateral nach dorsal, medial? Oben, also von unten nach oben, so.
Jetzt muss ich überlegen, ventral, lateral, also vorne. Also
quasi von der Fibula hoch zur medialen zum medialen Kondyl.
Das kann sein. Müsste ich auch nachgucken, mache ich jetzt.
Ja, weiß ich gerade auch nicht so. Obwohl, aber, nee, eins geht ja auch zumindest. Ach, es gibt viele kleine Bänder noch, aber das waren jetzt erstmal so die Hauptbänder, die wichtig sind.
Ja. Ansonsten haben wir natürlich einmal kurz noch auf die Patella zu kommen, was ja das größte Sesambein des Menschen ist. Ja. Und wichtig ist das jetzt, weil wir hier auch Sehnen haben, zum Beispiel die Patellasehne. Und du weißt, es gibt sehr viele Patellasehnensyndrome. Ne? Dementsprechend, das einfach nur mal erwähnt zu haben, wir wollen jetzt nicht über die Patella reden, vielleicht in einer anderen Folge.
Ja, läuft halt der Muskel drüber mit seiner Sehne.
Genau, läuft der Muskel drüber
mit seiner Sehne. Der Beinstrecker, und dadurch kann eben die Kraftleistung optimiert werden.
Ja, also die Patella kann halt luxieren, also eine Knie, also die Patella, also die Kniescheibe kann rausspringen.
Genau.
Auch bei einem Trauma.
Unangenehm.
Stell ich mir sehr unangenehm vor.
Ja. Das ist, glaube ich, echt richtig unangenehm, weil du kannst ja im Knie bist ja, du hast erstmal Schmerzen, dann bist du richtig immobil. Aber tatsächlich habe ich mit mehreren gesprochen, die das schon öfter hatten, und die können dann selbstständig die Patella wieder reinschieben, so richtig eklig.
Ja, aber lass uns mal kurz bei den Verletzungen bleiben, einfach nur so ein bisschen zu überlegen, was da im Knie alles schief gehen kann. Wichtiger Punkt ist natürlich Arthrose.
Ja.
Verschleiß. Denn ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme in der Klinik, weil du halt einfach sehr viele ältere Leute hast, die einen Gelenksverschleiß haben, die auch einen Gelenksersatz brauchen dann, ne? Also Gonarthrose ist der Fachbegriff.
Ja. Ja klar, stark belastetes Gelenk, vor allem wenn man dann Belastungen hat, die irgendwie, weiß nicht, was, wo es ja häufig vorkommt, ist zum Beispiel bei Fliesenlegern, also die sehr viel Lebenszeit auf ihren Knien verbringen, wo natürlich das Knie einen sehr unangenehmen Druck ausgesetzt ist, wofür es eigentlich nicht gemacht wurde, und solche Patienten haben dann oft einen schnell voranschreitenden Verschleiß oder ja, auch Sportler, die dann eben das Knie stark belasten. Und wenn der Knorpel abgenutzt wird mit der Zeit, dann, der Knorpel hat ja die Funktion, dass auch einfach flüssiger läuft im Gelenk. Und wenn das weg ist oder immer weniger wird, dann sind halt quasi irgendwo nur noch Knochen aufeinander. Und das ist nicht schön, wenn Knochen auf Knochen reibt.
Knochen auf Knochen, als gerade, während du es gesagt hast, ach, da hat der Knie auch schon direkt wieder weg.
Das ist Spiegelneurone, nee. Direkt am Einsatz.
Oh, Knochen auf Knochen, das wird nicht schön. Vor allen Dingen gibt es halt ein großes Problem bei Gelenksproblemen, dass jegliche Gelenkfläche, also jegliche Knorpelfläche im Körper ist erstmal nicht wirklich regenerativ.
Ja.
Das heißt, ihr habt eine gewisse Stoßdämpferwirkung durch Knorpel, aber wenn die kaputt sind, wenn die weg sind, dann sind die weg. Man kann, es gibt Stammzelltherapiemöglichkeiten, wo man sagt, ja, man probiert halt einen Knorpelaufbau wieder zu machen, mit eigenen Stammzellen zum Beispiel, mit Vorläuferzellen. Es gibt die Möglichkeit, Knochen anzubohren, um Stammzellen da, um das zu regenerieren. Aber das ist alles nicht so. Also ich habe mir das mal durchgelesen, auch weil ich mich ja selber am Sprunggelenk verletzt habe vor 10 Jahren. Das ist noch nicht so weit, dass man sagen kann, dass das erfolgsversprechend ist. Beziehungsweise man weiß halt noch nicht so genau, was die beste Therapie da ist. Meistens ist es heutzutage ein Gelenksersatz.
Wird gern gemacht. Funktioniert auch ganz gut.
Vor allem. Das darf man nicht vergessen, das ist toll. So ein neues Knie, eine neue Hüfte, das ist
bringt klar. Geld.
Bringt Geld, macht man dann aber auch so bei Leuten, ne, 60, Ü60 gerne in der Klinik.
Ja. Und da ist eigentlich eine ganz gute Lösung, weil die haben sehr starke Schmerzen, sind stark eingeschränkt, kriegen ein neues Knie, werden gut mobilisiert, gut Physiotherapie, und danach sind sie eigentlich ganz gut mobil, wenn alles gut läuft.
Ja, würde ich auch sagen. Also, und es ist ja eine Sache, die man machen muss. Also es ist nicht irgendwie so, dass man sagen würde, ja, man macht das nur wegen dem Geld, sondern
die Patienten sind so. Echt, wenn es gemacht wird, sehr, sehr stark eingeschränkt vorher.
Genau, sind sehr, sehr stark eingeschränkt vorher. Eine Sache haben wir noch vergessen beim Knie. Es gibt auch eine Sache im Knie, wie auch in anderen Gelenken, nämlich die tollen, schönen Schleimbeule.
Mhm.
Was sind Schleimbeule? Weißt du das?
Das sind quasi einfach so Puffersäckchen, sage ich mal, die Belastung abpuffern sollen.
Flüssigkeitsgefüllte Beutelchen. Puffer ist, glaube ich, Polster. Polsterpuffer ist so das Beste, was man dazu sagen kann. Und schützt eigentlich nur vor Druck und Reibung. Ne? Wie so ein kleiner Airbag.
Ja, genau.
So. Kann sich aber entzünden. Ist dadurch, dass es nicht, also gut eingeht, also beim Knie sitzen die Schleimbeutel hinter der über Kniescheibe und hinter oder vor Patellasehne. Und dementsprechend, wenn die sich entzünden, hast du da einen Schmerz und kommst nicht wirklich gut ran und kannst auch nicht viel machen, außer halt diesen Schmerz abklingen zu lassen. Ne?
Ja, also, beziehungsweise Baker-Zyste ist doch in der Kniekehle, oder?
Ja.
Das ist auch ein Schleimbeutel, der einfach nur massiv dick wird und auch stark das, die Bewegung einschränkt, soweit ich weiß.
Ja. Popliteazyste des Rheumatikers. Genau, Kniekehle.
Ja, okay.
Und da hast du wird teilweise gut aufgepasst, damals in der Uni, also noch, als du da noch hingegangen bist.
Ja, ja, das waren Zeiten. Und ich glaube, da wird teilweise sogar auch punktiert und abgelassen, weil die kann echt riesig werden, dass du sie sogar in der Kniekehle sehen und tasten kannst.
Und sehen sogar?
Da hast du so eine richtige Beule hinten.
Boah, ungeil, uncool.
Ja.
Habe ich selber noch nie gesehen. Aber vielleicht in meiner orthopädischen Karriere, wenn die hier anstrebe, wird es noch kommen.
Stimmt.
Genau. Ja, also Schleimbeutelentzündung sicherlich auch. Knie in der Schulter auch super, super unangenehm. Also generell unangenehm. Schleimbeutelentzündung ist geil. Wünsche ich jetzt niemandem. Dann noch Verschleiß, andere Verschleißsachen ist Patellaspitzensyndrom, haben wir ja schon mal drüber geredet. Überlastung vom Patellaansatz. Morbus Osculus hast du selber angesprochen, eine Knochennekrose. Eins haben wir noch. Schmerz, Überlastung des Sehnenansatzes Pes anserinus. Pes anserinus Syndrom. Was ist der Pes anserinus?
Das ist der Ansatzpunkt von Semitendinosus und Membranosus.
Genau, also von erstmal zwei Oberschenkelmuskeln, ne?
Genau, den Oberschenkelbeugern.
Genau.
Und einen habe ich da von dem Prep-Kurs mal durchgeschnitten auszusehen. Sorry dafür.
Den durftest du dann aber nicht durchschneiden.
Nee, das war Semitendinosus. Der heißt ja so, weil der einfach eine richtig fette Sehne hat. Ich habe die einfach durchgesäbelt.
Einfach zack und weg.
Oh, von der Prof nicht gut. Nee.
Ja,
Ich weiß nicht. Die Sehne wird übrigens auch teilweise genutzt, um das Kreuzband zu ersetzen bei einer Kreuzbandplastik, weil es einfach so stabil ist. Kleiner Funfact.
Und du hast sie durchgeschnitten.
Richtig, ich wollte gucken, ob sie wirklich so stabil ist. War sie.
Wie viel Kraft brauchtest du so, um da durchzusäbeln?
Ich war ja mit einem Skalpell und das war echt scharf und ich habe gedacht, die Klinge ist nicht scharfer ausgewechselt und du musst es echt säbeln. Ne? Skalpell ist ja eigentlich nicht zum Säbeln da, aber ich habe echt gesäbelt und hat ein bisschen gedauert. Ich dachte, das wäre halt richtig fettes Bindegewebe, aber
das war
kein Bindegewebe. Ja.
Hattest du nicht das Gefühl, dass du da echt Scheiße machst gerade in dem Moment?
Oh, du, ich weiß nicht. Ich glaube, im zweiten Semester war ich echt noch inkompetent.
Ja, gut, im zweiten Semester war ich wahrscheinlich sehr viel. Ah, ey, bei uns, wenn wir jetzt darüber reden, was Freunde von mir alles so abgesäbelt haben, zum Beispiel unter anderem das Ohr.
Ach so, das darf man gar nicht abmachen.
Also das Ohr so oben, so, das hing halt so halb. Weil das
okay, das ist noch krasser.
Ich möchte jetzt nicht weiter darüber reden, wie... nee. Lass mir das Thema, ich rede mich jetzt hier nur um Kreuz und Kragen, denn Preppen ist eine gute Sache und ich hoffe, dass viele von euch den Prep-Kurs auch machen konnten und nicht Corona-bedingt leider das ausfallen musste.
Ja.
Ja, aber so viel zum Knie. Knieprobleme habe ich jetzt ja seit einer Woche gemerkt, sind nerviger. Ich verstehe jetzt jeden, der sich darüber aufregt, denn ich jetzt selber sitze jetzt hier schon seit 50 Minuten wieder und merke, dass wenn ich mein Knie jetzt versuche zu strecken, dass sich das so anfühlt, als würde das nicht wirklich funktionieren, als wäre da quasi was irgendwie was drin, was es blockiert und das wird halt immer noch ergussmäßig sein.
Ja, weil ist aber schwach, dass du jetzt kein Kühlpack und eine Bandage drum hast und das Bein hochlegst.
Ah, die Bandage habe ich dir schon vorgestellt. Ich habe mein Knie natürlich vorbildlich auch getaped und bandagiert, aber so stark, weil ich ja gerne übertreibe, dass mein Unterschenkel das nicht so geil
macht. Wer macht sowas, ey?
Also halt wirklich sehr feste. Ich dachte mir, ein bisschen Kompression hilft nicht, aber es war nicht ein bisschen Kompression, es war, hey, ich habe voll in mein Knie eingeschnitten und wahrscheinlich Glück gehabt, dass es nicht abgestorben ist.
Erguss ist jetzt draußen, dafür hast du eine Thrombose im Unterschenkel.
Ja, ich dachte ein bisschen, das hat so ein Zwicken gemerkt im Unterschenkel, dachte mir, ich sollte das Tape vielleicht mal wieder, löse ich mal wieder. Ich will keine Embolie haben. Ja. Denn Thrombosen im Unterschenkel können zu einer Lungenembolie führen, wie wir wissen.
Das wollen wir vermeiden.
Da wollen wir aber nicht heute drüber reden. Nee, und deswegen muss ich jetzt aufstehen, weil, also wirklich, wenn ich lange sitze, ist das echt scheiße, die ersten 2-3 Minuten.
Ja.
Und an dieser Stelle werde ich euch natürlich up to date halten, was Freitag bei meinem Arzttermin rauskommt. Wahrscheinlich erstmal nicht so viel, weil es halt kein Bild direkt ist. Ne? Aber idealerweise sagt der Arzt das Gleiche. Wenn ich euch aber nächste Woche erzählen muss, dass der Arzt gesagt hat, ey, das ist das hintere Kreuzband, was so sehr
dann,
weit weg
dann,
von
dann dem ist. Dann liegt die Exmatrikulation auf jeden
dann
Fall.
Dann würde ich vielleicht keine Orthopädie machen.
Das haben wir jetzt so festgehalten. Bitte lass es Kreuzband oder so sein.
Ja, hinteres Kreuzband habe ich jetzt gesagt. Ne? Also naja, vorderes ist auch nicht, weil dann hätte ich meinen Schubladentest natürlich echt bescheiden gemacht.
So. Oh Gott, wäre das lustig.
Das wäre geht so lustig. Ich überlege gerade, ob das Innenband sein kann, aber einen Innenbandtest habe ich nicht gemacht. Nee, es ist, nee, passt schon alles zum Meniskus. Falls irgendein Sehnenabriss am Knochen ist oder Knochenbruchstück oder so, konnte ich das nicht diagnostizieren. So viel dazu. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, merkt euch, erinnert euch, eure Aufgabe ist, auch wenn Mittwochs keine Folge online kommen sollte, uns zuzuspammen und zu schreiben, wo ist das Geld, give me the money. Also nicht euch, sondern den
wohltätigen Organisationen. Wir geben jedem Zuhörer 20 Euro einfach.
Perfekt. Ja, warte, wir haben von 20 Euro jeder zu 40 Euro jeder zu, wir geben jedem Zuhörer 20 Euro.
Da kann damit ihr es spenden könnt.
Ich weiß, dass ich Privatinsolvenz anmelden kann. Ja. So. Nee, wir machen das vorbildlich und tun uns einen Gefallen. Stimmt gerne mal ab in der Abstimmung. Wichert macht eine rein, ob ihr schon mal Knieprobleme hattet oder nicht. Mhm. Bei Spotify. Und schreibt uns, welche Gäste ihr das restliche Jahr noch hören wollt, denn wir haben welche in Petto, aber wir hören ja auch immer auf euch. Weil ihr hört ja diesen Podcast, ihr müsst euch ja 50 Minuten mit uns beschäftigen. mein Beileid auch dazu. Und an dieser Stelle hören wir uns in genau eine Woche später
mindestens wieder. So ist es. Liebe Leute, vielen Dank fürs Reinhören natürlich. Wir hoffen, ihr habt euch wieder ein bisschen was mitnehmen können. Das Knie, ich glaube, viele Leute haben Knieprobleme. Oder wenn ihr sportlich aktiv seid, ist es auch nicht schlecht, das zu wissen. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir hören uns nächste Woche und denkt dran, uns zu schreiben und Jonas zu sagen, dass er nicht in die Orto soll. Bis dann. Tschüss.
Schade, das war's schon wieder mit Blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein, nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.